Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Und er freut sich, dass Sie wieder zuhören. Wir blicken in dieser Sendung gleich zweimal zurück. Zuerst auf das zu Ende gehende 60. Internationale Filmfestival von Karlo Vivari. Dieses tschechische Sommerfestival hat dieses Jahr viel Hollywood-Stars zu sich geholt, unter anderem Oscar-Gewinner Dustin Hoffman. Wir beginnen aber mit einem Dokumentarfilm, der auch zurückblickt, aber damit auch ein recht aktuelles Thema streift. Es geht um den Sexismus und die Frauenfeindlichkeit im deutschen Unterhaltungsfernsehen. Was haben wir gelacht, heißt ein neuer Dokumentarfilm, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Darin erzählen die beiden Regisseurinnen Eva Müller und Isabel Schneider die Geschichte des deutschen Unterhaltungsfernsehens der 90er und frühen Nullerjahre, allerdings zum ersten Mal wahrscheinlich konsequent aus der Frauenperspektive. Es war die Ära von Wetten, dass, der Harald-Schmidt-Show und vor allem von TV Total. Und es waren daher immer Männer, die vorgaben, worüber Deutschland gelacht hat. Die Frauen, die gab es zwar, die waren dabei aber Assistentinnen, Ansagerinnen oder ganz häufig dann auch einfach der Mittelpunkt eines Witzes. 2 Jahre lang haben die Filmemacherinnen in den Archiven der Sender gewühlt und dabei noch 5 Frauen interviewt, die sich dem systematischen Sexismus recht früh entgegengestellt haben. Mit dabei sind Hella von Sinnen, Gabi Köster, Bettina Böttinger, Esther Schweins und Maren Kreumann.
Ich kann ja selber entscheiden, was ich witzig finde. Deswegen war es so wichtig, dass Frauen mal selber ihre Witze machen konnten. Das wurden ja andere Witze. Ich sprach doch mit einigen Männern, die recht schmallippig wurden und dann sagten, tut mir leid, ich find's nicht komisch.
Wenn sowas ein Mann sagen würde, dann wäre der Teufel wieder los.
Ich sag jetzt mal, die härtesten Sachen auch im Karneval kommen im Grunde genommen von den Frauen.
Das sind aber keine härtesten Sachen, das sind für uns ganz alltägliche Sachen.
Genau, das sind
und die kann auch nur eine Frau bringen, weil ihr Männer wisst überhaupt nicht, worum es geht.
Ja, wenn nur Frauen drüber lachen, ist kein witziges Thema.
Ein Ausschnitt aus Was haben wir gelacht? Und vor der Sendung konnte ich mit der Co-Regisseurin Isabel Schneider sprechen und habe sie zuerst danach gefragt, ob es einen konkreten Ausgangspunkt für diese filmische Recherche gab.
Ja, die gab es tatsächlich. Und zwar ist das der Ausschnitt, der jetzt auch mit im Film gelandet ist. Es gibt einen Ausschnitt von der sehr jungen Hella von Sinnen. Da ist sie, glaube ich, 25 Jahre alt und erzählt in einem Fernsehbeitrag über ihre Erfahrung als junge Frau im Karneval, dass sie eben ausgebuht wird auf der Bühne, auf Herrensitzungen, weil sie keine frauenfeindlichen Witze macht. Und ich habe diesen Ausschnitt entdeckt in einer Recherche im WDR-Archiv. Es ging eigentlich um ein ganz anderes Thema und ich bin darüber gestolpert. Und so, ich habe Hella von Sinnen da im ersten Moment gar nicht erkannt, weil ich bin Jahrgang 1995. Ich kenne sie eigentlich nur als laute, starke Frau mit wasserstoffblonden Haaren bei Genial daneben und dachte mir aber, Mensch, ich kenne noch diese Stimme, wer ist denn das? Und auf einmal ging mir auf, hey, das ist Hella von Sinnen. Und ich war so beeindruckt in dem Moment und so, ja, das hat mich so berührt, dass sie schon diese Erfahrung gemacht hat, obwohl sie ja als relativ irgendwie outgoing Person total kraftvoll immer ist. Und dass auch sie diese Erfahrung gemacht hat, das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Und diesen Ausschnitt habe ich so ein paar Jahre mit mir dann getragen im Kopf und habe immer gedacht, Mensch, da muss man noch mal was draus machen. Und dann kam so, ich glaube, 2 Jahre, das war 2021, 2 Jahre später dann so eine erste Debatte auf über Wetten, dass, über Thomas Gottschalk und über den Umgang mit Frauen dort. Und ich habe angefangen nachzudenken, wie bin ich denn selber als junges Mädchen damals noch durchs Unterhaltungsfernsehen sozialisiert worden, habe angefangen, mir weitere Ausschnitte anzuschauen. Und so ist dann die Idee entstanden, Unterhaltungsfernsehen oder die Geschichte des Unterhaltungsfernsehens mal aus Frauenperspektive zu erzählen. Und mit dieser Idee bin ich dann zu meiner Kollegin Eva Müller, die Gott sei Dank direkt auch begeistert von dem Thema war und das genauso wichtig fand wie ich. Und dann haben wir uns zusammengetan.
2 Jahre lang haben Sie das Archivmaterial gesichtet, öffentlich-rechtliche Sendungen, Sendungen des Privatfernsehens. Wie kann man das vielleicht beschreiben nach der Recherche? Welche Rolle war denn für Frauen im deutschen Unterhaltungsfernsehen jener Jahre überhaupt vorgesehen?
Ja, Frauen waren ganz oft Beiwerk. Sie waren auch ganz oft Teil einer Pointe, kann man schon auch sagen. und galten halt als diejenigen, die die Witze belachen sollten von den männlichen Showmastern, von den männlichen Unterhaltern, aber waren eben selten selber die Subjekte quasi, also diejenigen, die die Witze gemacht haben, diejenigen, die auch selbst bestimmen konnten, was in ihren Augen witzig war und worüber sie gerne lachen und Witze machen wollten. Das hat sich schon durch die ganze Recherche gezogen, aber es gab eben auch Beispiele für Frauen, die es schon damals versucht haben, anders zu machen und eben ihre eigenen Themen zu setzen, eigene Pointen zu setzen und damit auch den Humor schon damals ein Stück weit zu verändern.
Sie haben ja dafür auch Frauen interviewt, also neben dem Archivmaterial besteht der Film auch aus Interviews mit Frauen, die Teil des Systems waren, aber eben auch sich diesem System recht früh entgegengestellt haben, soweit es halt ging. Maren Kreumann ist dabei, Hella von Sinnen haben wir schon gehört, Gabi Köster unter anderem. Warum gerade diese Frauen oder anders gefragt, wie sind sie beim Casting vorgegangen?
Ich weiß gar nicht, ob Casting das richtige Wort ist, aber man trifft natürlich eine Auswahl. Und wir wussten eigentlich recht früh, wen wir gerne dabei haben wollten. Also bei Maren Kreumann ist es schon ja so, dass dieses ganze Thema Humor oder auch die Frage, die bei uns im Film ja eine wichtige Rolle spielt, was hat Humor mit Macht und Gleichberechtigung zu tun, dass sie eine derjenigen war, die diese Frage schon total früh gestellt hat. Also schon Ende der 80er, Anfang der 90er, dass das so total ihr Lebensthema ist. Und so war es eben auch bei den anderen Damen, zum Beispiel Hella von Sinnen, die total viel für die Sichtbarkeit von Frauen im Unterhaltungsfernsehen getan hat. Und so viele Frauen gab es eben auch damals gar nicht, die in der ersten Reihe standen, die uns auch heute noch im Kopf bleiben und geblieben sind. So fiel es da recht leicht für uns, eine Auswahl zu treffen. Und wir hatten auch bei allen Frauen, mit denen wir jetzt gesprochen haben, bei allen unseren Protagonistinnen das Gefühl, dass das ja ein Lebensthema für sie ist, aber dass es eben auch noch nicht abgeschlossen ist. Also dass es immer noch in ihnen arbeitet und sie auch total selber ein Bedürfnis hatten, ja da nochmal drüber zu sprechen und das quasi ja mit uns gemeinsam so ein bisschen zu verarbeiten, was sehr schön war.
Die Frauen werden ja getrennt voneinander interviewt, aber auch mit Aussagen der jeweils anderen konfrontiert. Warum war Ihnen das wichtig? Weil es hat mich schon überrascht, dass gerade diese Frauen übereinander ganz unterschiedliche, teils auch sehr kritische Meinungen haben.
Wir hatten ein großes Interesse daran, ihr Dinge weiterzutragen. Also immer auch zu fragen, was meinen Sie denn dazu, was Maren Kreumann gestern gesagt hat? Oder was meinen Sie dazu, was Esther Schweinsee gestern gesagt hat, dass sie so emotional wurde im Interview zum Beispiel? Das war eigentlich eines der spannendsten Dinge für uns, dass wir versucht haben, aus den Interviews Dinge, die uns besonders im Kopf geblieben sind, aufzuschreiben und dann eben zur nächsten Interviewpartnerin zu tragen. Und ich glaube, dadurch ist sowas, so ein Gefühl davon entstanden, dass unsere Protagonistinnen auch miteinander sprechen und nicht nur übereinander sprechen, sondern dass es auch eine Entwicklung gibt in dem Gespräch. Und was wir, glaube ich, in der Rückbetrachtung jetzt ganz schön fanden, dass es eben nicht so ist, dass alle immer der gleichen Meinung sind, aber man trotzdem das Gefühl hat, es gibt eine totale Wertschätzung und Solidarisierung untereinander. Und dass es schon so ist, dass alle irgendwie ja in die gleiche Richtung miteinander blicken und gegenseitig und alle auf ihre Weise für mehr Sichtbarkeit von Frauen im Unterhaltungsfernsehen gekämpft haben und sich da auch gegenseitig total empowern.
Es gibt einen Punkt in der Dokumentation, wo es auch um die Frage nach weiblicher Solidarität in der Branche geht. Das wird so durchexerziert an dem Fall Verona Poth, eine Moderatorin, die ein ganz anderes Frauenbild wieder aufkommen hat lassen, also sagen wir mal das naive Dummchen in Anführungsstrichen. Darüber wird ja sehr intensiv diskutiert dann von ihren Interviewpartnerinnen. Ich hatte auch das Gefühl, das ist auch etwas, was die Interview-Gesprächspartnerinnen auch komplett unterschiedlich bewerten, auch dass man da vielleicht zu weit gegangen ist, weil plötzlich machten Frauen Witze über Frauen.
Ja, tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Was wir unbedingt wollten, ist nicht, dass wir nur sagen, auch die Männer haben alles falsch gemacht irgendwie und Frauen machen immer per se alles richtig. So ist es ja nun mal nicht, sondern auch unsere Protagonistinnen haben teilweise Scherze gemacht, die sie heute vielleicht nicht mehr so machen würden und können das aber auch offen zugeben und reflektieren. Und ich glaube, da schafft der Film auch so ein bisschen so einen Raum für, dass man eben mal sagen kann, hey, ich mache mal kurz eine Denkpause oder Gedankenpause und hinterfrag mich da mal kurz. Und das kann eben für alle gelten, also für Männer und Frauen. Und das ist ja auch das Schöne, wir lernen ja alle dazu und haben irgendwie alle die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Maren Kreumann sagt ja auch so schön, es ist ein Lernprozess und man gewinnt eben neue Erkenntnisse und kann sich ja auch dann selber revidieren und sagen, hey, das war vielleicht nicht so cool, würde ich heute nicht mehr so machen. Aber das ist ja das, worum es geht quasi, dass wir alle irgendwie dazu beitragen, dass wir, Maren Kreumann sagt das so schön, besser lachen. Und ich glaube, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, ein gesellschaftliches Gemeinschaftsprojekt quasi.
Und dennoch erinnert ja Hella von Sinn daran, dass man jetzt in einer Art Backlash lebt. Alles, was man erkämpft hat, wird jetzt irgendwie wieder zurückgedreht. Da gibt es kleinen Widerspruch. Aber sehen Sie das auch so, dass es jetzt eine Zeit ist, wo vieles, was erkämpft worden ist für Frauenrechte, Sichtbarkeit, jetzt in einem Backlash, in einem Rückzug sich befindet?
Ich glaube, es ist beides so ein bisschen. Also ich glaube, natürlich sind wir in einer Zeit, in der Frauenrechte immer stärker wieder in Frage gestellt werden. Auch gerade die Rechte von queeren Menschen, was ja auch bei uns im Film Thema ist. Das kann man, glaube ich, sehr stark erkennen, dass es da eine ganz starke Verschiebung wieder gibt. Ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass Frauen einfach viel Macht erkämpft haben, viel Sichtbarkeit erkämpft haben in den letzten Jahren. Und das gefällt natürlich nicht allen. Und da gibt es natürlicherweise auch einen Versuch, das wieder zurückzudrehen, quasi eine Rückwärtsbewegung. Ich glaube, was aber gleichzeitig stimmt, ist, dass die Sichtbarkeit von Frauen total zugenommen hat. Es gibt immer stärkere Vorbilder, Sichtbarkeit, sodass die lustige Frau zum Beispiel, um bei unserem Thema zu bleiben, ist heute viel mehr möglich, als das noch vor 10, 20 Jahren, glaube ich, der Fall war. Und es gibt viel mehr Rollenvorbilder. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr schwer wieder zurückzudrängen sein wird. Auch natürlich in Zeiten von Social Media. Wir können alle viel mehr uns austauschen, verbünden und solidarisieren. Und ich glaube, das ist ein Fortschritt, der wird nicht so leicht wieder zurückzudrängen sein.
Mit dem Blick auf die deutsche Unterhaltungsindustrie sieht man das ja, weil jetzt, wo Ihr Film gerade Donnerstag in die Kinos kommen wird, diskutieren ja viele noch über den Comedian Dieter Nuhr, der im ersten einen sehr umstrittenen Witz gemacht hat über Femizide. Er selbst widerspricht übrigens dieser Leser, droht mit Klagen. Nach der Premiere Ihres Films beim Filmfest München soll Bettina Böttinger dazu gesagt haben, mein Dank gilt Dieter Nuhr, denn er zeigt, dass unser Film nicht von gestern ist. Sehen Sie das auch so?
Genau, ich glaube, Dank ist ein bisschen zu viel gesagt, weil natürlich wünschten wir uns, dass dieser Film nicht so aktuell wäre, wie er gerade ist. Aber wir haben schon das Gefühl, dass dieses Thema die ganze Zeit in der Luft so ein bisschen liegt und aber nicht so vollumfänglich diskutiert wurde. Wo steckt überhaupt diese Machtfrage im Witzigsein? Und warum ist es von Bedeutung, was im Unterhaltungsfernsehen gezeigt wird und worüber wir lachen? Ich glaube, diese Machtfrage wurde noch nicht gestellt und ist jetzt vielleicht an der Zeit, weil es schon ein Spiegel auch ist von dem, was wir in der Gesellschaft gerade denken, fühlen, wofür wir kämpfen gesellschaftlich. Also man sagt das ja immer so, ja, ist ja alles nur Spaß, war doch nur ein Witz, hab dich nicht so, sei doch nicht so zimperlich sozusagen. Damit wird das ja immer so ein bisschen abgetan, der Inhalt unserer Witze, auch wenn er vielleicht verletzend ist. Und ich glaube, es lohnt sich da genauer hinzuschauen, weil in jedem Spaß steckt eben auch ein bisschen Ernst. Und in jedem Spaß steckt auch eine Haltung, eine Weltsicht, die transportiert wird. Maren Kreumann sagt das sehr schön in unserem Film. Wer witzig ist, präsentiert ja auch eine Weltsicht und gibt eine Deutungshoheit preis. Und diese Deutungshoheit, die wurde Frauen eben lange nicht zugesprochen. Und die war sehr männlich geprägt, sehr weiß geprägt. Und ich glaube, da mal hinzuschauen und dann auch vielleicht eine Veränderung, eine Perspektivenvielfalt reinzubringen, glaube ich, überfällig.
Isabel Schneider, Co-Regisseurin von Was haben wir gelacht? Der Dokumentarfilm kommt ab Donnerstag in die deutschen Kinos. Es ist eines der ältesten sogenannten A-Festivals der Welt und feiert in diesem Jahr seine 60. Ausgabe. Das Filmfestival in Karlovy Vary, das heute mit der Verleihung des Hauptpreises, dem Kristallglobus für den besten Film, zu Ende geht. Dafür kommen wie jedes Jahr in diesen tschechischen Kurort große Hollywood-Stars, Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Jesse Eisenberg und Maggie Gyllenhaal. Damit ist das Festival das größte Kulturereignis Tschechiens und ein etablierter internationaler Branchentreffpunkt geworden. Mein Kollege Jörg Taschmann kennt seit Jahren dieses Festival, war zum ersten Mal 1996 dort. Auch dieses Mal erstmal hallo Jörg.
Hallo Patrick.
Jörg, beginnen wir vielleicht atmosphärisch. Ja? Funktioniert denn diese Mischung aus Stars, Party und künstlerischen Anspruch auch 60 Jahre später noch?
Naja, ich glaube, diese große Party-Event, das ist erst gekommen seit der politischen Wende. Es ist ja ein Festival, was gezwungen war, im Kalten Krieg sich mit Moskau immer abzuwechseln. Fast 30 Jahre lang. Dadurch haben wir dieses Kuriosum, dass es vor 80 Jahren zum ersten Mal stattfand, im selben Jahr wie Cannes, aber erst das 60. Jubiläum feiert. Und nun ist es halt so, dass die Sponsoren bei der Eröffnungs- und Abschlussgala eben im Publikum sind. Wir Journalisten dürfen nur noch in einen Nebensaal. Also da hat sich schon so einiges getan. Und die Werbung ist eben auch omnipräsent in der ganzen Stadt. Das ist so eine Art Partymeile geworden. Aber die Filmauswahl bleibt wirklich völlig unabhängig. Und es gibt eben eben keine staatliche Bevormundung. Dabei gibt es ja auch in Tschechien den einen oder anderen interessanten Politikwechsel. Nur die Stadt ist eben sehr viel teurer geworden und dieses Woodstock-Feeling, das war früher noch erdiger und rauer. Da durften die ganzen Studenten und jungen Leute noch richtig in der Innenstadt campen. Das dürfen sie jetzt nicht mehr. Die werden jetzt so ein bisschen nach draußen gedrängt. Aber es ist nach wie vor eben ein Festival, was von den sehr jungen Zuschauerinnen und Zuschauern lebt. Und das trägt eben zu dieser großen Stimmung bei. Und Tschechen können eigentlich großartig feiern. Und das ist ein sehr entspanntes Festival auch.
Blicken wir doch mal aufs Programm. Es gibt zwei Wettbewerbe, mehrere Nebenreihen, Retrospektiven. Wo steht denn dieses Festival jetzt im 60. Jahr, wenn man so auf den internationalen Festivalkalender blickt? Was ist das für eine Bedeutung? Wie schätzt du das ein?
Na, es liegt ja nun nach Cannes und vor Locarno und Venedig. Es ähnelt eher Locarno. Und man setzt eben auf unbekannte Namen und große Publikumsfilme in Specials. Und in dieser zweiten Wettbewerbssektion, wo Erstlings- und Zweitlingsfilme laufen, die heißt jetzt Proxima, da haben in diesem Jahr wirklich junge Filmemacher geglänzt. Ich erwähne mal zwei Beispiele. Da war der italienische Film Domani Interrogo, also Morgen schreiben wir einen Test, von Umberto Cattini. Da geht es um eine Englischlehrerin, die in einer Abschlussklasse, in der kaum jemand Englisch kann, so neue Impulse verleiht. Ich fand das sehr dicht und auch sehr nah an der Realität. Und dann gab es einen sehr schönen Film aus Kroatien, Pretty Thieves. Mate Ugrin hat den gemacht, also Kleine Diebe. Da geht es um Rio und Andrea, die jobben in so einem Ferienresort, verdienen eigentlich gar nicht schlecht und trotzdem beklauen sie die Touristen. Und das sind insgesamt sehr genau beobachtete Porträts von jungen Menschen in Ost und West, in denen man aber auch spürt, wie sich die Probleme langsam angenähert haben. Da gibt es gar nicht mehr so große Unterschiede zwischen Italien und Kroatien. Die Jugend fühlt sich in beiden Ländern abgehängt, will aber ein gutes Leben, eben auch mit allen Mitteln. Und dazu gehören eben auch illegale Geschäfte. Und der Festivaldirektor Karel Och setzt eben bewusst auf diese Verjüngung.
Given the fact that more than the Crystal Globe competition, Proxima is focused on young and up-and-coming filmmakers.
Ich denke, angesichts der Tatsache, dass sich Proxima stärker als der Crystal Globe-Wettbewerb auf junge und aufstrebende Filmemacher konzentriert und junge und aufstrebende Filmemacher dazu neigen, Geschichten über Gleichaltrige zu erzählen, weil sie deren Probleme verstehen. Und bei einem Erstlingsfilm, den man dann der Welt zeigt, ist es sicherer oder auch einfacher oder vielleicht für sie auch interessanter, über Menschen ihres Alters zu sprechen. Das ist der Grund. Aber wir haben Filme über junge Menschen im gesamten Programm.
Sagt also der Festivalleiter Karel Och. Jörg, das Festival findet ja im ehemaligen Ostblock statt. Du hast ja die Geschichte schon ein bisschen umrissen. Wie sehr versteht sich denn Karlo Vivari weiterhin als eine Art Schaufenster für den tschechischen, aber auch für den osteuropäischen Film?
Also man sieht dort natürlich tschechische Filme, auch slowakische Filme, aber so sektionsübergreifend. Und im Wettbewerb, also im großen Wettbewerb, lief doch der sehr beeindruckende Beitrag Only Beautiful Things to Look At, heißt der auf Englisch, von Ivan Ostrochowski. Und das spielt in den 80er Jahren in der Tschechoslowakei, übrigens im slowakischen Teil. Und es war wirklich so, dass in der kommunistischen Tschechoslowakei die Roma-Frauen zwangssterilisiert wurden. Man hat auch finanzielle Anreize getroffen, aber es gab schon auch eine Form der Erpressung. Und das wird sehr stimmig erzählt. Dieser alltägliche Rassismus, auch der Schwestern beispielsweise, wird ganz klar benannt. Also all das hat der Regisseur eigentlich sehr, sehr schön und sehr stimmig gezeigt. Und dann gibt es ja so eine Altmeisterin des Dokumentarfilms in Tschechien. Das ist die Helena Treštíková. Und die hat über eine tschechische Rocksängerin, die ich auch vorher nicht kannte, nämlich Bára Básicová, eine Langzeitdoku gedreht und die hat mit 25 in den 80er Jahren angefangen. Auch der Film führt erstmal so mit Archivmaterial zurück in diese schrecklichen Frisuren und sie hat mich so ein bisschen an eine Art tschechische Kate Bush erinnert. War eine schöne Entdeckung. Aber Proxima ist eben diese Sektion, die früher noch East of the West heißt. Also man hat sozusagen den osteuropäischen Film nicht verdrängt, aber er hat keine eigene Sektion mehr, sagt Karel Och.
East of the West was established precisely to help the filmmakers.
Die Festivalsektion East of the West wurde genau deshalb ins Leben gerufen, um den Filmemachern aus den postsowjetischen Ländern, aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus Mittel- und Osteuropa dabei zu helfen, das vor allem mentale Ghetto zu überwinden, in dem wir jahrzehntelang gefangen waren. Ich denke, unsere Mission war nach fast 20 Jahren erfüllt. Außerdem wurden wir häufig von Filmemachern aus anderen Kontinenten wie Lateinamerika oder Asien gefragt, wann wir im Rahmen des Wettbewerbs mehr Raum für junge Filmemacher aus diesen Regionen schaffen würden. Ich glaube, es war an der Zeit, die politische Definition der Sektion aufzugeben.
Dieser Blick in die Gegenwart des Kinos. Jörg, kommen wir doch mal vielleicht mit dem Blick zurück auf die Klassiker, 60 Jahre, da blickt man auch gerne in die eigene Geschichte. Wie ging denn das Festival dieses Jahr mit Filmerbe und Filmgeschichte um?
Das ist etwas, was ich sehr schön finde, weil früh morgens in diesem großen Saal mit 1200 Leuten laufen die Klassiker und ab Nachmittag dann die Wettbewerbsfilme. Und so hatte ich ja das große Glück, zum Beispiel Lissi von Konrad Wolf mal auf einer riesen Leinwand zu sehen. Ist nicht sein stärkster Film, war sein dritter Film von 57. Übrigens brillant fotografiert. Also ich war total von der Kamera begeistert, wie Berlin 1932 nachgestellt wird. Es ist eben die Geschichte einer jungen Arbeiterin, die mit diesem aufkeimenden Faschismus irgendwie klarkommen muss und deren Mann dann selber zu einem SA-Mann wird. Ansonsten möchte ich noch zwei Filme kurz erwähnen von Ondrej Kovac, ein Film Kalte Tage, der wirklich in Karlovy Vary lief, 1966 da einen wichtigen Preis gewonnen hat. Und da wird an ein Massaker von 1942 erinnert, das die ungarische Armee in Novi Sad verübt hat. Ein ganz bitterer Film, der das knallhart zeigt. Und da ist man auch im Nachhinein total baff, dass sowas in Ungarn überhaupt im Ostblock so knallhart auch gezeigt worden ist. Und als letztes dann wurde auch natürlich die große Vera Schittilova noch einmal geehrt mit ihrer AIDS-Parabel Einmal hin, einmal her von 88. Der spielt auch noch teilweise in Karlovy Vary und ist ja ein sehr buntes, durchgeknalltes Metapher, wo ich mich auch gewundert habe, dass der nie zensiert worden ist, weil der kam noch 88 in die Kinos und da wird eigentlich die kommunistische Partei immer auch so herrlich durch den Kakao gezogen.
Blicke nach vorne und zurück beim 60. Internationalen Filmfestival von Karlovy Vary, das heute Abend zu Ende geht mit der Verleihung des Kristallglobus für den besten Film. Jörg Taschmann hat für uns berichtet.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Das Serienquartett.
Mit Patrick Wilinski. Und schön, dass Sie wieder zuhören. Bei mir im Studio ist das altbekannte Team, meine Vollbild-Kollegin Susanne Burg, die Serienexpertin Anna Wollner und Kritiker Henrik Evert. Schön, dass Sie wieder da seid. Hallo.
Hallo.
Vier Serien werfen wir auch diesmal in den Ring und es ist, finde ich zumindest, ein ordentlicher Spagat geworden von US-Sketch-Comedy über eine fast stumme deutsche Slapstick-Satire bis hin zu einem koreanischen und französischen Kriminalfall. Eine kleine Weltreise also und wir fangen da an, wo der Humor besonders doppeldeutig daherkommt, manchmal zumindest, in den USA. Die USA sind in diesem Monat 250 Jahre alt geworden und zu den offiziellen Feierlichkeiten, da gesellt sich jetzt ein ja, reichlich unfeierlicher Beitrag, Comedy-Star Larry David, der Mann hinter Curb Your Enthusiasm, unternimmt einen Ritt durch die amerikanische Geschichte in Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness. Henrik weiß mehr.
Ja, was wäre, wenn die amerikanische Geschichte nicht von großen Ideen, sondern von kleinen Kränkungen angetrieben wäre? Genau diese Prämisse setzt Larry David in Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness um. Er taucht in kurzen Sketchfilmen in ikonischen Szenen der US-Geschichte auf, also bei den Gründervätern, bei Lincoln. Er sitzt neben Rosa Parks im Bus und zwischen den Gebrüdern Wright auf dem Flugzeugsitz. Und ja, er macht daraus im Grunde, du hast es schon gesagt, Curb Your Enthusiasm aus dem Kostümfundus. Es geht selten um große Politik, sondern eher, wie schon zu erwarten war, natürlich um Eitelkeiten, um Missverständnisse, um beleidigte Männlichkeit. Und weil es bei Larry David immer auch um die Metaebene geht, trat gleich im ersten offiziellen Trailer der Produzent der Serie auf, Barack Obama.
I have sat across the table from some of the world's most difficult leaders. Nothing has prepared me for working with Larry David. It's a lot.
Hey, 44.
Yeah.
Can I put you down as my emergency contact?
Don't you know other people who like you?
No.
The answer is no, Larry. You see what I'm dealing with here? Impossible.
Ja, wir sehen aber eine klassische Sketchshow für Liebhaber des Davidschen Humors, notorisch egozentrisch, klar linksliberal und mit deutlicher Kritik an Trump und dem heutigen Amerika. Das ist manchmal etwas platt, aber manchmal auch genau richtig. Hinter den Selbstmythen um Pathos, Freiheit und Verfassung lauern immer Ego und Rechthaberei. Und insgesamt ist das für mich mittel bis gut. Am stärksten ist die Serie, wenn sie sich auf ihr Ensemble verlässt. Jon Hamm, Jerry Seinfeld, Bill Hader, Catherine Hahn. Komödiantisch, sehr präzise, sehr lustig. Nicht alles trägt. Trotzdem, als Larry-David-Variation mit politischer Schlagseite funktioniert das ziemlich gut und liefert, ich würde sagen, zu 80% richtig gute Unterhaltung.
80% richtig gute Unterhaltung. Sitzen 20% am Tisch.
Ich korrigiere auf vielleicht 30% gute Unterhaltung. Ich bin die Spaßbremse und war, glaube ich, hier zum Lachen echt im Keller. Mir ist das im Hals stecken geblieben. Ich dachte teilweise, es sind wirklich Altherrenwitze. Mir hat da die Metaebene gefehlt. Es gibt Ausreißer nach oben und nach unten. Also es gibt eine Episode, über die wir, glaube ich, gleich auch noch sprechen werden. Aber zum Beispiel bei der Rosa Parks-Episode, da habe ich mich einfach nur fremdgeschämt.
Ja, wenn wir, oder erstmal anders angefangen, ich meine, es ist ja quasi ein Beitrag zum 250-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeitserklärung und ist natürlich irgendwie eine lustige Prämisse, weil es heißt ja eigentlich in der Unabhängigkeitserklärung Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Insofern kommt dann der Nörgler daher, Larry David, und nörgelt mit seiner Unhappiness herum. Ich finde, fand es an hin und wieder auch einfach etwas zu sehr Larry David in Wiederholung und seine Persona irgendwie etwas ausgespielt. Wenn wir vielleicht noch über diese Rosa Parks Episode sprechen sollten, also da fand ich interessant, erstmal, ja, ist die, ich finde sie komisch. Beim zweiten Gedanken finde ich sie nicht komisch. Also es geht ja darum, Rosa Parks sitzt im Bus, weigert sich ihren Platz aufzugeben. Larry David sitzt neben ihr und unterstützt sie, aber eigentlich mehr aus deiner Faulheit heraus, weil er sonst aufstehen müsste, damit sie rauskommt aus der Reihe. Also insofern schreibt auch da Larry David ja die Geschichte um. Also es ging nicht um Bürgerrechtsbewegung, sondern es ging eigentlich um die Faulheit von Larry David.
Ja, und sein Ego sich zu präsentieren hier.
Ja, aber gerade diese Episode, die finde ich, die sticht auch so heraus, weil sie, finde ich, auch ein moralischer Blindflug ist. Diese Umschreibung der Geschichte, in dem Fall der Bürgerrechtsgeschichte, wird hier wirklich nur für eine Pointe genutzt. Und ich finde es interessant, dass hier diese Higher Grounds Produktionsfirma von Michelle und Barack Obama auch dahinter steht in einer Episode, wo auch so ein bisschen Geschichtsvergessenheit damit auch reproduziert wird. Hier fand ich wirklich, dass man sich im Ton vergriffen hat. Wobei Ton, Stichwort Ton, deshalb hat mir diese Serie ehrlich gesagt unterm Strich auch nicht so getaugt. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass Larry David hier extremes Selbstplagiat betreibt. Also über die Hälfte der Episoden recycelt im wahrsten Sinne des Wortes alte Curb Your Enthusiasm-Beschwerden. Also zum Beispiel allein die Tatsache, dass man nach dem 7. Januar niemanden mehr ein frohes neues Jahr wünschen soll. Das ist aus der 10. Staffel fast 1:1. Ich habe nochmal reingeguckt, übernommen. Da ist auch eine gewisse Art der Faulheit in den Sketchen. Mhm. Und ich frage mich, ob so ein Selbstplagiat in einem Kostüm der neuen Serie nicht am Ende so ein bisschen Betrug am Zuschauer ist.
Also ich habe mich auch tatsächlich gewundert, dass es überhaupt zu dieser Serie gekommen ist, denn Larry David hat nach, ich weiß nicht, 20 Jahren, glaube ich, Curb Your Enthusiasm abgeschlossen und macht jetzt im Grunde, wir haben es alle gesagt, dasselbe jetzt im Kostüm. Ich finde, Larry David ist Larry David und deswegen darf Larry David auch Dinge tun, die andere Menschen nicht tun dürfen, denn er hat sich im Grunde ein Imperium aufgebaut, genau um sich, um seine Person und um diese Art zu schauspielern und um diese, vor allen Dingen diese Art des Humors, die er im Grunde ja, man kann fast sagen, erfunden hat. Und deswegen hat er, finde ich, auch ein paar Freischüsse. Und ja, ich verstehe die Bedenken bei der Rosa Parks Folge, bei dem Filmchen. Gleichzeitig würde ich es aber auch nicht zu hoch hängen, weil er wiederum auch nicht die Geschichte verändern will oder ausradieren will, sondern er setzt seinen Humor da drauf. Ich verstehe aber, dass jeder, der nicht Larry David Fan ist, nicht zum großen Spaß daran. Und ich glaube auch nicht, dass die Serie in eine zweite Staffel gehen wird. Da bin ich ziemlich überzeugt.
Vielleicht zum 500. Geburtstag
der USA. Wenn er uns alle überleben wird.
Ja, also ich finde irgendwie die Idee ganz, ganz charmant zu sagen, ich entmythologisiere mal diese großen Mythen der Gründungsväter. So, und dann steht Larry David da. Aber der Unterschied, finde ich, zu Curb Your Enthusiasm ist, bei Curb Your Enthusiasm war er sehr wortwitzig. Es war sehr viel über Dialog. Jetzt gibt es immer wieder Episoden, wo er einfach nur schreit. Wo er nur irgendwie...
Ja, das war allerdings in den letzten Staffeln Curb Your Enthusiasm, wurde auch schon viel geschrien.
Da bin ich ausgestiegen.
Das stimmt.
Da finde ich halt irgendwie, das ist nicht mehr lustig. Da, er muss mich doch überzeugen als Comedian, der irgendwie bekannt ist dafür, dass er eigentlich sprachlich so brillant ist.
Das Interessante an dieser Serie ist ja der Ansatz zu sagen, die Geschichte Amerikas, Stichwort Experiment, ist eigentlich eine Folge von Missverständnissen, das Nörglertum, die menschliche Schwäche hat etwas gerichtet, nicht wahr? Und nicht die großen Helden, die man jetzt quasi feiern möchte. Ich finde aber, es gibt da einen Sketch in der zweiten Episode und wir sollten, glaube ich, erwähnen, dass wir nicht alle Episoden in dem einen Fall sehen konnten, deshalb beziehen wir uns auf die Episoden, die wir vor der Aufzeichnung sehen konnten, wo es ja ganz direkt um Donald Trump geht, nicht wahr? Also da geht es darum, was passiert, wenn einer an die Macht kommt, der das macht und was passiert, wenn er sich gegen alles widersetzt, was eigentlich vorgegeben ist von der Verfassung. Ich muss sagen, das war mir plumpe Parteipolitik in diesem Sketch. Und da muss ich sagen, da habe ich die Obamas fast schon mehr gespürt als in den Teilen, wo er selber auftritt, der Barack Obama, der übrigens ein gutes Timing hat. Aber hier muss ich sagen, auch in Amerika habe ich mir die Pressespiegel angesehen. Das wird schon stark wieder parteipolitisch diskutiert, diese Serie. Also ich habe schon das Gefühl, dass das hier auch wieder Teil des Kulturkampfs ist, diese Serie, und weniger ein Produkt an sich, das Humor, das Amerika mal anders erziehen möchte. Und da hatte ich auch so einen gewissen Fehlgeschmack beim Sehen.
In der Episode, vor allem, wenn man überlegt, oder in dem kleinen Sketch, wer da mitgespielt hat. Rob Reiner, der verstorbene Regisseur, der von Trump posthum noch durch den Dreck gezogen
vermutlich
wurde.
Vermutlich sein letzter Auftritt.
Die haben das ja auch tatsächlich bei der Weltpremiere, haben sie die Folge gezeigt, die ganze Folge, und das aber durch einen Platzhalter ersetzt, weil sie das bis zur Ausstrahlung geheim halten wollten, dass es das gab. Jimmy Kimmel, der ja auch von Trump zensiert wurde, der auftaucht. Also da bin ich tatsächlich bei dir, Patrick, mit diesem, ich habe zwar gelacht, aber es war total platt.
Ja, also es ist ja George Washington, der darüber nachdenkt, ob er nach der zweiten Amtszeit nochmal antritt. Und also dieser Bezug war irgendwie wirklich relativ plump.
Wobei es natürlich im jetzigen, heutigen Amerika eigentlich auch schon wieder mutig ist. Also ich will da jetzt mal Partei ergreifen, weil ich meine, wir beschweren uns immer darüber, dass Filmemacher, Serienmacher in Deutschland nie ihre Stimme erheben, nicht politisch sind. Und hier, okay, es ist ein bisschen platt gewesen, aber es war schon wieder so platt, dass es fast deswegen schon wieder lustig war, weil alle gesagt haben, ja, wir wissen, worüber du redest. Und das wiederum halte ich dann schon fast für mutig, denn da haben sich jetzt alle zusammengeschlossen, die gerade ihre Probleme haben, beziehungsweise ihre Probleme spüren, die sie bekommen im jetzigen Amerika. Und hey, ich finde das absolut in Ordnung. Das kann man machen.
Wobei ich mich fragen würde, ob diese Serie ohne Larry David und die Obamas im Hintergrund vor einem Radikalsender wie HBO überhaupt entstanden wäre oder ob das nicht ein Freundschaftsbeweis des Senders ist letztendlich.
Das ist, finde ich, auch ein interessanter Aspekt, der Name Obama, dass er mittlerweile es nicht nur darum geht, wer diese Serie Regie oder schauspielmäßig macht, sondern was für eine Macht die Produzenten im Hintergrund haben. Und die Obamas, hatten die nicht mal sogar einen Deal mit Netflix? Die machen ja nichts anderes gefühlt mehr, als irgendwelche, also ihren Namen herzugeben für irgendwelche Serien, die sie produzieren.
Also ich finde, es gibt einen Maßstabsvergleich. Vor ein paar Jahren ist History of the World Part 2 von Mel Brooks herausgekommen. Auch Sketch-Comedy, auch amerikanische Geschichte, damals nicht nur. Die war viel lustiger. Was uns zu unserer Bewertung bringt, was für eine großartige Überleitung. Denn
stinkt ja gar nicht.
Ich habe für unsere Skala der Tops und Flops einmal wieder, weil er war schon einmal Mel Brooks rausgeholt, er ist gerade 100 Jahre alt geworden. Er produziert weiter. Ich finde, das kann man für so einen Giganten der Entertainment-Industrie machen. Also Mel Brooks gibt uns die Tops und Flops und wir bewerten Larry Davids Sketch-Comedy. Henrik, du hast sie vorgestellt.
Ja, ich würde Larry David, also der muss schon sehr viel falsch machen, dass ich ihn schlecht bewerten würde. Deswegen natürlich ein Top.
May the Schwartz be with you.
Adorable. Jetzt Anne.
Ich würde gerne das andere hören. Flop.
Life stinks.
Susanne.
Ich habe mich echt drauf gefreut, muss ich sagen, aber hat es mich nicht ganz überzeugt. Flop.
Life stinks.
Und auch von mir an dieser Stelle leider, ein Flop.
Life stinks.
Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness. 7 Folgen werden wöchentlich zu sehen sein bei HBO Max. Bei Serie Nummer 2 bleiben wir im Genre der TV-Komik, kommen aber nach Deutschland zu Das Manko, eine vielfach national und international ausgezeichnete Physical Comedy, die nicht nur eine Hauptfigur kennt, sondern gleich eine ganze Gruppe. Anna stellt Das Manko vor.
Ja, der Ausgangspunkt dieser Serie, die sehr, sehr kurz ist, ist so simpel wie genial. 11 Menschen, die im Berufsleben eigentlich als hoffnungslose Fälle gelten, die werden durch eine Verwechslung plötzlich zu vermeintlichen Leistungsträgern. 4 kurze Folgen in Beige und Grautönen mit wenig Dialogen über Arbeit, effizient, den ewigen Optimierungswahn und das Deutscheste. Ich habe nachgefragt, was es in deutschen Behörden gibt.
Die Sonne scheint, es ist schon wieder Mittwoch und wir wissen alle, was heute ansteht. Es ist Schnitzeltag!
Ja, Schnitzeltag. Statt klassischer Pointen setzt Regisseur Arne Feldhusen gemeinsam mit dem Schauspielkollektiv Das Manko auf Physical Comedy. Blicke, Bewegungen, präzise choreografiertes Chaos erzählt oft mehr als Dialoge. Die 4 Folgen schicken ihre Figuren auf eine irrwitzige Reise durch die unterschiedlichsten Arbeitswelten, in denen aus jeder neuen Aufgabe die nächste Katastrophe entsteht. Das ist zwischen Slapstick, Gesellschaftssatire und liebevollem Blick auf menschliche Unzulänglichkeiten. Das Manko immer wieder an die großen Traditionen visueller Komik anknüpfend von Jacques Tati bis Monty Python und wirkt dabei erstaunlich eigenständig. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass das ZDF so eine Serie produziert. Ich habe mehr gelacht als bei Larry. Ist für mich eine der originellsten deutschen Comedy-Produktionen des Jahres, sage ich ohne Beige.
Krass.
Damit ist das Feld gedacht. Abgesteckt für Absolut. Die Diskussion.
Oha, jetzt werden die Waffen gewinnt.
Ja, also ehrlich gesagt, ich kann mich nur anschließen. Also ich finde wirklich...
Ganz kurz, entsetzte Gesichter links und rechts von mir.
Auch, ja. Endlich mal wieder kein Redakteursfernsehen vom ZDF. Herzlichen Glückwunsch. Wow, super. Also wie hat das denn funktioniert? Wie ist das denn durchgegangen? Aber ich glaube dadurch, es gab Festivalerfolge, das war der Grund, glaube ich. Ne? Deswegen schafft es diese Serie ins ZDF anscheinend. Alles, was du sagst, man schaut im Grunde einem Clowns-Workshop zu und das funktioniert aber so extrem gut und es ist so lustig. Ich habe jetzt, sagen wir mal, nicht laut gelacht, so wie du das gerade gesagt hast, Anna, aber ich habe in mich sehr viel hineingelacht. Es ist subtil, hat mir gut gefallen.
Ich habe gar nicht gelacht.
Ich fand einer musste ja wieder.
Ich glaube, zwei sind es hier.
Ich bin hier Larry David und die Nörglerin, tut mir leid. Aber ich habe die Prämisse verstanden. Ja, Bürokratie ist absurd. Ich fand es überhaupt nicht witzig. Ich fand sollte ja mehr vielleicht sogar eine Installation sein. Das ist ja vielleicht gar keine Comedy mehr, sondern irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Performance, Installation, Choreografie. Es gibt ja im Prinzip gar keine Figuren. Die sind ja alle mehr bewegen sich in der Menge. Dadurch hat man aber auch niemanden, mit dem man mal mitgehen kann. Und ich finde, dann wird es irgendwann repetitiv. Selbst die kurzen Folgen sind dann irgendwann, dass ich denke, ja, ich habe es verstanden. Bürokratie ist absurd.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, ist das deutsche Pluribus, wo die Gemeinschaft quasi in einen möglichst langweiligen Kontext übersetzt
aber
wird.
Aber da gab es ja Figuren.
Natürlich.
Da gab's ja
nein, ich meine das auch gar nicht als Kompliment an dieser
stimmt,
Stelle.
Ich verstehe den Vergleich. Ja, ja.
Also da ist etwas. Und ich finde natürlich erstmal die Ausgangslage interessant. Und das, was Susanne gesagt hat, da beginnen ja schon die ersten Widersprüche. Also haben wir es hier mit 11 Figuren zu tun, die ein Kollektiv sind? Oder warum lese ich im Abspann dann, dass diese einzelnen Figuren doch Namen haben und doch auch Eigenschaften haben, also
das war
Individualisten
für die Dispo,
sind?
Um sie auseinanderhalten zu können.
Panik, Manko, Dumm-Manko, Gute-Laune-Manko. Ich muss sagen, den Überblick habe ich in diesen 4 Episoden nicht bekommen. Ich finde, dass der Widerspruch auch, es wird ja so beworben mit die Serie, in der nicht gesprochen wird. Für eine Serie, in der nicht gesprochen wird, wird erstaunlich viel gesprochen. Warum muss Sophie Reuss eine Art National Geographic Overvoice-Kommentar haben, um dann, Stichwort Redakteursfernsehen, Henrik, doch noch eine Art Erklärung zu liefern für das, was wir sehen, weil man sich eben nicht traut, sich komplett auf das Anarchische einer Gruppen-Physical-Comedy einzulassen. Also ich sah immer quasi den kleinsten möglichen Nenner in dieser Serie und nicht das Potenzial, das vielleicht da gewesen wäre. Die erste Folge, muss ich sagen, ist wirklich ganz toll, so als Behörden-Utopie. Danach zerfällt das komplett, es wird kontextlos und am Ende wirklich auch nur eine Sketch-Comedy.
Ja, das finde ich nämlich gerade nicht. Und ich glaube, man muss sich da so ein bisschen drauf einlassen und auch sagen, okay, ihr findet da keine Protagonisten, mit denen ihr mitgehen könnt. Ja, okay, wir sehen hier mal was ganz anderes.
Es ist aber auch nur eine Stunde oder irgendwie eben, 80 Minuten. Mir hat das überhaupt nicht gefehlt, weil ja trotzdem so ein Stück weit noch Figuren da waren, mit denen man sich ansatzweise identifizieren
konnte.
Und die
Stunde, die schaffst du dann auch mal, ohne dass du dich an den Protagonisten dranhängst. Eigentlich ist es eine Kunstinstallation. Okay, das hört sich jetzt so ein bisschen zum Abgewöhnen an, aber es ist was anderes. Es ist eigentlich keine Fernsehserie. Eigentlich können wir es hier gar nicht in dem Kontext so besprechen. Es ist irgendwie was anderes. Also von daher, finde ich, muss man schon ein bisschen da wohlwollender sein, was so die klassischen dramaturgischen Elemente betrifft, die dann dort natürlich irgendwie nicht auftauchen. Aber übrigens, neben Pluribus hat es mich noch an was anderes erinnert, nämlich
die
an Bett. Nee, ja, das auch.
Moment, die sind gelb und nicht beige.
Und zwar die Minions in Backrooms. Das finde ich, beschreibt es eigentlich ganz gut.
Oh mein Gott.
Aber das ist ja interessant, was uns alles einfällt. Das spricht doch dafür, dass diese Serie nichts Eigenes ist, sondern eine Art von Moodboard, wo wir Inhalte und Reaktionen reinfüllen, die wir gerne gesehen hätten. Ist das nicht auch ein Kritikpunkt?
Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ich die Logline gelesen habe, dachte ich auch, es geht eher in die Richtung das Institut. Also auch Arne Feldhusen, so eine klassische Workplace-Comedy, halt nur im Amt. Hatten wir schon, kann man aber, finde ich, auch nochmal machen, weil das Amt an sich genug Spielmöglichkeiten dafür gibt. Nach der ersten Folge und diesen ersten Minuten, also ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal im Amt oder in der Behörde wart, aber ich habe mich da so wiedergefunden von beiden Seiten irgendwie. Also das Telefon klingelt, alle erstarren in Stockstarre. Nach 30 Sekunden nimmt jemand diesen Telefonhörer hoch guckt ihn an und legt ihn wieder auf. Ja, willkommen in Deutschland 2026. Es ist, hat was total Performatives, weil es aber auch eben ein Theaterkollektiv ist, das hier spielt, mit Gaststars, Sophie Reuss als Stimme, Bjarne Mädel, der den Schnitzeltag zum Beispiel macht. Aber auch da alleine diese Szene, als er die Schnitzel austeilt, Kantine, alle freuen sich auf das Schnitzel und dann sind die beiden Unternehmensberater, die das Ganze einordnen sollen da und die nehmen nur den Salat und danach traut sich keiner mehr. Ich fand das irgendwie total auf den Punkt.
Ich wollte euch fragen, ob ihr mir den Humor erklären könnt. Ich habe einfach nicht gedacht, mir hat sich diese Absurdität erschlossen, aber wenn es irgendwie doch sowas sein soll wie Comedy, muss es ja irgendwie ein Timing haben, irgendwie Pointen, irgendwas. Das hat sich mir einfach
Timing,
nicht erschlossen.
Es hat ja das Mega-Timing, es hat aber auf der körperlichen Ebene. Also ich würde es auch gar nicht als Comedy bezeichnen. Also ich würde sagen, es ist wirklich irgendwas ganz anderes und man schaut halt eben so eine Art Inszenierung zu, die sehr durchgetimt ist. Also man schaut eigentlich ein Tanztheater eigentlich, würde ich fast sagen, zu. Und die Sachen, die so ganz klar auf Gag inszeniert waren, die fand ich teilweise auch jetzt nicht so super lustig. Also die andere Szene, Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, dieses Raucheraquarium. Es gibt so einen Glaskasten, wo sich alle rein stopfen, um zu rauchen und sie stopfen sich wirklich rein, sodass sie mit dem Gesicht an der Glasscheibe hängen und der Letzte, der Arbeiter, kommt dann noch, möchte sich noch mit hineinzwängen und auch eine Zigarette anzünden und das wird sehr ausgereizt und da musste ich jetzt auch nicht laut lachen in diesen Szenen, sondern eher bei diesen kleinen Szenen, bei diesen, was so am Rande passiert und halt eben diese absolut perfekte Choreografie.
Also es kommt gut an und Henrik hat recht. Viele sehen darin das Wegkommen vom Redakteursfernsehen. Ich finde, wenn man genauer hinsieht, sieht man es. Es kommt halt nur durch die Hintertür diesmal und nicht wie so immer durchs
Geöffnet. Schlauere Redakteure, die ihren Willen durchsetzen.
Wahrscheinlich. Also man kann nur sagen, bitte noch mehr Mut, weil wenn man schon so eine Anlage hat, dann lasst sie bitte noch machen. Also irgendwie ist das die richtige Richtung, aber am Ende hat es mich vielleicht doch nicht so überzeugt. Deshalb kann ich doch jetzt mal mit der Bewertung einsteigen und ich sage das Manko, ich sehe die Anstrengung, aber bei unserer Bewertungsskala ein Flop.
Life stinks.
Anna.
Überraschenderweise ein Top.
May the Schwartz be with you.
Adorable.
Henrik.
Ich schließe mich an, ein Top.
May the Schwartz be with you.
Adorable.
Und Susanne.
Bei mir auch ein Flop.
Life stinks.
Das Manko, 4 Folgen, zu sehen ab dem 17.07. in der ZDF Mediathek. In Serie Nummer 3, da schickt uns Netflix nach Südkorea und da sogar in einen südkoreanischen Hörsaal. Notes from the Last Row heißt die Miniserie und der Titel ist schon irgendwie Programm, denn die spannendste Figur sitzt nämlich ganz hinten in der letzten Reihe einer Vorlesung. Und zwar ein stiller Student namens Lee Kang, der lieber zuhört als mitredet und ausgerechnet der bringt seinem Literaturprofessor Ho Mung-ho so richtig ins Wanken, als er ihm eine Kurzgeschichte präsentiert. Professor Mung-ho ist zynisch, ausgebrannt, leidet an einer enormen Schreibblockade. Aber in diesem stillen Studenten, da wittert er plötzlich ein riesiges Talent. Vor allem diese Kurzgeschichte fasziniert ihn. Darin schleicht sich Lee Kang heimlich in das Leben der Familie eines Kommilitonen. Der Professor ist, wie gesagt, elektrisiert, zwingt Lee Kang weiterzuschreiben. Doch der will etwas für seinen Aufwand.
Wollen Sie etwa, dass ich Ihnen die Testfragen besorge, oder was meinen Sie?
Das ist die einzige Möglichkeit, die mir eingefallen ist.
Hören Sie mal, ich bin doch nicht irgendwer. Ich bin Ihr Professor. Wie können Sie es wagen, mich so etwas zu fragen? Raus mit Ihnen! Nicht zu fassen, Sie sind wirklich unglaublich.
Da kann man nichts machen. Somit ist der Literaturunterricht wohl beendet.
Die Vorlage der Serie ist übrigens ein spanisches Theaterstück, das schon einmal verfilmt worden ist von François Ozon. Hier wurde alles ins Koreanische verpflanzt und die Hauptrolle des Professors spielt Cho Ming-sing, also der Mann, der in Park Chang-wooks Old Boy damals einen lebenden Oktopus verspeist hat. Hier frisst er fremde Geschichten. 6 Folgen sind das insgesamt mit ziemlich doppeltem Boden. Mal ist das ein Thriller, dann intellektuelles Duell. Gibt viele narrative Falltüren, viele falsche Gewissheiten. Ich war erst skeptisch, saß dann aber ehrlich gesagt doch in der Falle. Ging es euch auch so?
Also ich fand den Cho Ming-sing super, der spielt ganz, 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 ganz toll. Ich finde, vor allem, weil er den Professor nicht als Monster spielt, sondern so als einen Mann, der ganz verletzt ist, eitel, neidisch. Denn wie du schon sagtest, ist es ja im Prinzip auch so ein Vampirfilm über Kreativität. Also die Frage, wie kann man sich jetzt so eine Geschichte zu eigen machen, die handelt ja eigentlich nicht vom Schreiben, wie man erst denken möchte, sondern vom Begehren. Also der Professor bewundert seinen Studenten ja nicht nur, er möchte dessen Talent besitzen. Also Schreiben ist hier nicht nur ein Roman, romantischer Akt, sondern mehr so ein Machtinstrument. Und daraus entwickelt, finde ich, diese Geschichte eine unglaubliche Dynamik, die eben nicht so ganz auf diese klassischen Thriller-Mechanismen angewiesen ist, sondern irgendwie so in so eine permanente Spannung aus so einer Unsicherheit eigentlich erzeugt.
Wir besprechen zum ersten Mal eine südkoreanische Serie im Quartett. Sieht man das vielleicht? Ist es anders oder ist es Netflix-Dutzendware?
Nee, es ist keine Netflix-Dutzendware, aber ich finde das Spannende daran, dass Netflix natürlich auch damit ein bisschen spielt, nach dem Erfolg von Parasite und natürlich auch auf dem eigenen Streamingdienst Squid Game eine südkoreanische Serie zu präsentieren und vielleicht damit auch irgendwie viele Leute anzulocken, weil sie denken, es ist ein Squid Game 2.0 und dann sowas komplett anderes kriegen, was viel ruhiger ist, mit diesen doppelten Böden, viel, viel vielschichtiger und auch klüger gemacht ist. Und es ist ja auch eine Serie, die eigentlich komplett dem widerspricht, was Netflix normalerweise macht, weil man sollte möglichst nicht irgendwas anderes nebenbei machen, weil man sonst ganz viele Nuancen verpasst. Jetzt nicht unbedingt die großen dramatischen Wendungen, aber so in diesem leisen, stillen vor sich her wabern, da liegt so viel drin. Also es hat ja auch was Voyeuristisches auf mehreren Ebenen. Also natürlich einmal dieses Machtding zwischen Mentor und Schüler, wobei sich ja irgendwann auch die Frage stellt, wer eigentlich wer ist, weil sich die Rollen ja dann auch noch irgendwann umkehren. Dieses Voyeuristische, dieses Eintauchen in die Geschichte der anderen und sich ein anderes Leben überstülpen und dann am Ende auch, dass sich ja eigentlich ja Gegenwart, Vergangenheit bzw. Wahrheit und Fiktion so miteinander verschwimmt, dass man da relativ schnell raus ist, wenn man einmal zu lang gebügelt hat.
Ich finde es auch interessant, dass Netflix genau diese Serie als nächsten südamerikanischen Hit, südkoreanischen Hit veröffentlicht hat. Aber ich kann mit der Serie tatsächlich überhaupt nichts anfangen. Also ich fand null Dynamik dahinter. Ich habe mich durch 6 Stunden gequält, wirklich. Ich habe sie hinterher in 1,5-facher Geschwindigkeit geguckt, weil ich wollte, dass es vorbei ist. Ich finde, also die Dynamik funktioniert für mich überhaupt nicht. Es gibt gar keine echte Fallhöhe. Es ist total konstruiert. Ich finde, die Beats sind viel zu falsch und spät gesetzt. Der vermeintliche Mord kommt zu spät. Am Anfang, worum geht es? Das ist ein frustrierter Literaturprofessor. Ey, sorry, echt ein frustrierter Literaturprofessor, der seinen zweiten Roman niemals veröffentlicht hat. Und dann wird da so ein Erstsemester-Pro-Seminar in Literaturwissenschaft geliefert, die ganze Zeit in den Zwischentönen. Es hat mich sehr, sehr, sehr angestrengt und ich bin da auch überhaupt nicht mitgegangen.
Na, da muss ich ja obviously widersprechen an dieser Stelle. Also ich muss schon sagen, erstmal diese falschen Fährten, die sind schon ganz interessant. Ich habe ihn ja so angekündigt, dass der Schüler den Lehrer erpresst und so weiter. Das ist es ja gar nicht. Ab Folge 2 ändert sich ja immer wieder die Dynamik. Deshalb würde ich sagen, ich finde, das ist ehrlich gesagt eine Serie, die fast in jeder Folge eine komplett andere Dynamik an den Tag legt. Natürlich ist das sehr stark aus diesem Milieu heraus erzählt und ich erwarte natürlich aus einem, sagen wir mal, Hochschulprofessor aus einer Uni-Welt vielleicht nicht den radikalsten Actionfilm daraus zu machen. Aber allein, wie sich die Paranoia dieser Figur aufbaut. Und ich finde übrigens immer recht psychologisch realistisch aufgebaut, sodass man sich irgendwann mal fragt, denkt der sich das vielleicht doch alles aus, dieser Professor? Also sind wir in der Geschichte der Geschichte? Also das ist das eine. Ich finde ihn erstmal grundsätzlich unterhaltsam. Auf der anderen Seite gab es diese sehr schöne Szene, wo der Professor immer diese Kurzgeschichten bekommt von seinem Schüler und am Ende steht, Fortsetzung folgt. Und ich dachte mir, hier reflektiert diese Serie das Seriensein wieder. Also diese Sucht auf die nächste Folge. Ich hatte auch das Gefühl, dass Netflix sein eigenes Geschäftsmodell hier nochmal so als moralisches Problem erzählt. Also muss es immer das Weiter sein. Ich finde auch übrigens, das ist eine der wenigen Serien, die diese 6 Stunden braucht übrigens, weil es werden andere Nebenfiguren eingeführt, die Ehefrau des Professors, diese ganze Kommilitonenfamilie, die sich da gefühlt 3-mal ändert. Also das ist schon ein unglaublich präzise und genau gearbeitetes Drama, das im Untergrund so eine sehr archaische Rachegeschichte letztendlich erzählt, was schon wieder so ein Spiegelbild zu Oldboy ist, was auch vielleicht kein Zufall ist bei der Hauptfigur, oder?
Also diese Metaebenen, die du ansprichst, die sind mir zu platt. Also die Serie versucht die ganze Zeit, mir Metaebenen zu präsentieren, nach dem Motto so, schau mal, die nächste Metaebene, hier, Fortsetzung folgt, haha, wir sprechen hier über Serielle und hier Fiktion und die Wahrheit verschwimmen miteinander und wir wissen gar nicht mehr, was ist wirklich, also sorry, das ist 90er Jahre, Nuller Jahre, also das ist wirklich so mit dem Vorschlaghammer auf die Metaebene und das ist mir zu wenig.
Also ich glaube, manchmal hat es ein bisschen was Selbstverliebtes. Das würde ich auch sagen, denn es gibt sehr viele Gespräche darüber, was gute Literatur ist, was Talent bedeutet, warum Schreiben Wahrheit erzeugt. Das finde ich auch manchmal so ein bisschen prätentiös und ein bisschen zu sehr beschäftigt mit den eigenen Ideen, als sich um die Figuren zu kümmern. Also insofern, da würde ich mitgehen. Aber ansonsten finde ich die auch sehr, sehr, sehr schlau und gut gemacht.
Ja, ich denke auch, dass die Bildsprache sehr gut ist. Ich finde, das ist eine Serie und gut, Netflix macht ja unterschiedliche Produkte, das kann man ja auch nicht immer so und über einen Kamm scheren, aber ich dachte mir allein schon, wie seine Räume, also des Professors aufgebaut werden, wie er erst umgeben ist von diesen Bücherregalen und mit der Zeit, wo er sich auch intellektuell, aber auch emotional entblößt, ist er immer mehr im Freien und so weiter. Das ist wirklich so gut gearbeitet, auch visuell. Da sehe ich übrigens diese ganzen koreanischen Regisseure im Hintergrund, die das seit Jahren auch so erzählen. Das könnte natürlich auch ein zweistündiger Film von Park Chan-wook sein, dachte ich mir. Der erzählt jetzt andere Sachen. Aber ich hatte wirklich eine Freude daran, wieder mal ein Netflix-Produkt zu sehen, das visuell auch etwas von mir möchte. Auch auf der Tonspur passieren sehr interessante Sachen. Dieser nervöse, was ist das? Halb Jazzbeat, kenne mich jetzt nicht so gut aus, fand ich auch mal als Tongebung anders, ja, und nicht immer so dieses Bum-Bum-Schnitt-Schnitt-Geschichten, also das war doch schon mal was anderes, dass man auch mal verweilt auf einem Gesicht eine Weile, so viele Nahaufnahmen habe ich bei Netflix, weiß ich nicht, bei dem letzten Scorsese-Film, als er noch dafür gearbeitet hat, gesehen.
Ja, also ich bin überrascht, vielleicht auch ein Stück weit enttäuscht von Henrik.
Das kenne ich nicht anders.
Das dir nicht erschlossen hat. Vielleicht hättest du Untertitel anmachen sollen. Vielleicht wäre es
besser. Ich habe es tatsächlich im Original mit Untertitel geschaut.
Ja, das muss man übrigens sagen. Die deutsche Synchro ist eine Katastrophe.
Genau, ich war gerade schockiert, als du den Ausschnitt gespielt hast. Oh, weia.
Es ist ganz furchtbar. Ja. Und ja, dann bewerten wir doch unsere erste südkoreanische Serie im Quartett. Notes from the Last Row. Anna.
Ein Top.
May the Schwartz be with you.
Adorable. Henrik.
Ein Flop.
Life stinks.
Von mir ein Top.
May the Schwartz be with you.
Adorable. Und Susanne.
Von mir auch.
May the Schwartz be with you.
Adorable. Notes from the Last Row. 6 Folgen zu sehen auf Netflix. Und zum Schluss, da tauchen wir noch ab und zwar wortwörtlich, denn Serie Nummer 4 kommt aus Frankreich, läuft ab nächster Woche im Ersten und heißt Surface, das versunkene Dorf. Die Vorlage stammt von einem französischen Bestsellerautor und Susanne weiß mehr.
Ja, ein Ort ist von der Landkarte verschwunden, aber nicht aus der Erinnerung. Das ist die Prämisse der Serie Surface, das versunkene Dorf. Eine französisch-belgische Koproduktion mit deutscher Beteiligung. Und im Mittelpunkt steht eine Pariser Kommissarin, die nach einem traumatischen Einsatz in ein kleines Dorf in den südfranzösischen Pyrenäen versetzt wird. Sie soll hier eigentlich vor allem zur Ruhe kommen und begutachten, ob die Polizeistation in dem Dorf noch notwendig ist. Aber dann finden zwei Fischer auf dem Grund eines Stausees ein Fass mit den Knochen eines Kindes.
Vor über 20 Jahren sind 3 Kinder verschwunden. Der Fall wurde nie aufgeklärt. Vielleicht kommt das Fass aus deinem alten Dorf, oder?
Was für ein altes Dorf?
Vom Dorf, das vor 23 Jahren überflutet wurde.
Ja, also wir erfahren, vor mehr als 20 Jahren befand sich am Boden des Sees mal ein Dorf. Es wurde für den Stausee geflutet, die Bewohner wurden umgesetzt. Und nun also tauchen im wahrsten Sinne des Wortes die Leichen der Vergangenheit auf. Die 6-teilige Serie basiert, Patrick, du hast schon erwähnt, auf dem Bestseller des französischen Schriftstellers Olivier Nourek, der lange selber als Polizist gearbeitet hat. Und die Metapher ist ziemlich klar, eine Gesellschaft hat ihre Vergangenheit buchstäblich unter Wasser gesetzt und geglaubt, damit sei sie verschwunden. Das funktioniert über weite Strecken für mich gut. Die Serie setzt kaum auf Action. Sie lebt von Nebel, Wasser, Stille, verlassenen Gebäuden und langen Einstellungen. Gleichzeitig gibt es viele vertraute Krimi-Muster, die traumatisierte Ermittlerin, die schweigsame Dorfgemeinschaft. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass sie mit ihrer originellen Ausgangsidee mutiger umgeht und weniger bekannten Genrefaden folgt. Trotzdem finde ich, ist es ein ungewöhnlich melancholischer Krimi, über den sich hoffentlich auch ein bisschen streiten lässt.
Henrik, du legst die Stirn so in Falten.
Ich habe das Gefühl, ich stehe heute hier so ein bisschen alleine da mit meiner Meinung. auch hier, ich konnte leider mit dieser Serie wirklich nichts anfangen. Also ich fand sie langweilig. Ich finde, die Protagonistin hat für mich überhaupt kein Charisma, sondern sie ist einfach nur passiv-aggressiv in diesem Dorf unterwegs. Wobei Dorf auch hier einer meiner größten Kritikpunkte ist. Das Ganze soll so eine ja, soll ja so eine Smalltown-Atmosphäre da schaffen, in diesem Dorf, also nicht in dem versunkenen Dorf, sondern in dem Dorf, wo sie jetzt leben. Aber das ist gar kein Dorf, weil es wird ungefähr ein Ensemble von, ich weiß nicht, 5 Leuten gezeigt in der ganzen Serie. Es entsteht keine Dorfatmosphäre, es entsteht gar keine Ensemble-Atmosphäre. Wo sind wir denn da? Also habe ich nicht verstanden. Ich finde alle anderen Darsteller auch sehr charismabefreit und finde, das sind billige Cliffhanger gesetzt, das sind schlechte Wendepunkte und also für mich ist das eine absolute Katastrophe, diese Serie.
Uncharismatischer Cast habe ich mir lustigerweise auch so aufgeschrieben, Hendrik. Ja. Nicht ablesen. Da
sind wir uns ja mal einig.
Ich springe jetzt Susanne einfach mal zur Seite und muss auch hier mit einer Lebensbeichte kommen. Ich bin seit mehreren Jahren in so einem Rabbit Hole von Cozy Crime Krimis gefangen. Ich habe mich ein bisschen durch Europa gearbeitet und hänge gerade in Frankreich fest. Also wirklich alles, was Lavendel und Mord im Titel hat, habe ich gelesen und auch genau so habe ich mich hier gefühlt. Was man abends liest, 3 Seiten und am nächsten Abend nochmal die letzte, weil man vergessen hat, was eigentlich passiert ist und es ist eigentlich total egal. Jede Wendung ist total vorhersehbar, ja. Jede Figur ist total vorhersehbar, aber ich habe es trotzdem total gerne geguckt, weil das einfach wirklich so Bügelfernsehen ist. Es ist absolut Berieselung. Jeder Cliffhanger, den riecht man 500 Meter gegen den Wind, aber ich fand das überhaupt nicht schlimm, weil halt trotzdem es einfach mal was anderes war als der 2015 Sonntagabend-Tatort. Also alleine die Pyrenäen, die Landschaft war komplett anders. Es waren mal SchauspielerInnen, die wir hier in Deutschland nicht kennen, die natürlich der Franzose auch jeden Abend im Vorabend vermutlich sieht. Trotzdem auch mit diesen, ja, die 5 Dorfbewohner, die dann auch alle irgendwie noch miteinander verwoben sind und auch
verwandt, sag's doch.
Entschuldigung, verwandt. Und dann auch noch was zu tun haben mit dem Verschwinden der 2 bzw. 3 Kinder, was in der Auflösung dann auch noch ein bisschen plump war. Ich fand aber diesen Umgang mit Erinnerungen und auch wirklich dieses, in dem Fall nicht unter den Teppich, sondern unters Wasser kehren, so, dass ich...
Keine subtile Metapher, oder? Also wenn Dinge von Untergrund nach oben gespült werden. Also es wäre zu leicht, diese Serie jetzt schnell fertig zu machen, weil es stimmt schon, es bleiben keine Deutungsrechte. Also die Polizistin hat ein Trauma, das wird auch nach oben geflutet. Dann gibt es wirklich ganz schreckliche Unterwasser-Albtraum-Sequenzen. Das fand ich ganz schrecklich, um das nochmal so rauszubringen. Die Bürgermeisterin ist natürlich noch Schulleiterin und Mutter des Kommissars. Jede Figur hat das Geheimnis, das sie trägt, wie so eine Warmweste und sofort weiß man, worum es geht. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich generisches Fernsehen und Dutzendware. Ich erwarte vielleicht auch von den Franzosen, die den Policier ja natürlich so anders erfunden haben, etwas anderes. Ich frage mich, weil Susanne das ja auch erzählt hat, der Autor, also der Romanautor, auf dem das basiert, war mal Polizist. Und von so jemandem erwarte ich, glaube ich, eine etwas realistischere Darstellung auch von Ermittlungen und so weiter. Also da muss ich sagen...
Aber wann warst du das letzte Mal in Frankreich auf dem Dorf?
Ja, ich lange nicht mehr, aber... Also selbst wenn sie bei der Tour de France durch hier Dörfer fahren, sehe ich ja ehrlich gesagt ein ganz anderes Leben da, als da in dieser Serie dargestellt. Die fahren doch durch die Pyrenäen die ganze Zeit mit den Fahrrädern. Also mir fehlt auch eine gewisse Art von, sagen wir mal, Realismus. Und dann dachte ich mir, okay, das wollen sie nicht. Aber dann hat doch David Lynch mit Twin Peaks genau gegen diese Art von Krimi-Fernsehen rebelliert, indem er gesagt hat, das geht nicht in dieser Generik.
Jetzt darfst du aber nicht bei mir ablesen. Ich habe hier nämlich ausstehend Twin Peaks bei Temu bestellt, habe ich mir notiert. Also wir müssen aufpassen mit unseren Notizen. Ja. Ich finde, weil du gerade Polizeiarbeit und Ermittlung sagst, es wird ja gar nicht ermittelt. Wann fangen
sie tauchen?
Also, ja, mit 2 Tauchern, die so ein bisschen für Comic Relief da irgendwie sorgen sollen, die absolut unwitzig sind und eine total unsinnige Brüdergeschichte erzählt wird mit einem Tauchunfall, der die Geschichte 0,0 voranbringt.
Ich finde, ihr seid etwas hart. Also, wenn du sagst, Patrick, generisches, was sagtest du, generisches Abendfernsehen oder so? Ich habe da jetzt so ein bisschen deutsche Vorabendbilder im Kopf. Das finde ich eben gerade nicht. Sie versuchen, Bilder zu finden. Und Henrik, wenn du sagst, man erlebt die Dorfgemeinschaft nicht, würde ich dir zustimmen. Ich glaube, dass der Schauplatz mehr, dass es mehr die Landschaft ist. Dass es nicht so um das Dorf geht, sondern um diesen See, um die Landschaft. Der Stausee ist ja ständig präsent. Insofern ja, diese Erinnerung ans Wasser, diese Unterwasserszenen fand ich jetzt zum Beispiel irgendwie ganz interessant. Ich finde auch, dass es manchmal so ein bisschen an nordische Noir-Serien erinnert von der Erzählweise her und nicht so an französische klassische Krimis. Also generisches Fernsehen, ich weiß, was ihr meint, aber finde ich nicht ganz.
Wir haben noch gar nicht über die Narbe der Kommissarin gesprochen in ihrem Gesicht. Also also das ist ungefähr auch die schlechteste Narbe, die ich jemals in einer Fernsehserie gesehen habe. Das sind alles so viele Kleinigkeiten, die einfach dann schade sind und anstrengend sind. Oder die Traumsequenzen, ich glaube, du hattest es angesprochen. Also mittlerweile ist es ja ein Indiz für eine schlechte Serie. Früher war es nicht so. Aber mittlerweile sind Traumsequenzen ein Indiz für eine schlechte Serie.
Und unironisch ist sie. Das vielleicht noch als letzter Kritikpunkt. Ich finde, dass man darauf aufbauen kann, dass man sagen kann, wir haben vielleicht nur das kleine Ensemble, aber dann kann es ein bisschen lustiger sein. Und der eine dicke Dorfpolizist da mit seiner Liebesgeschichte wurde auch wieder im Drama ertränkt, wie letztendlich die ganzen Leichen in diesem Stausee ertränkt worden sind. Ich denke, wir könnten bewerten, ja, alle waren schon mal dran. Henrik, du beginnst jetzt mal.
Ein Flop.
Life stinks.
Susanne.
Für mich ein Top.
May the Schwartz be with you.
Adorable.
Von mir ein Flop.
Life stinks.
Anna.
Ich gehe jetzt mit Susanne Pastis trinken, ein Top.
May the Schwartz be with you.
Adorable.
Surface, das versunkene Dorf, 6 Folgen zu sehen ab dem 17. Juli im 1. in der ARD Mediathek. Und damit öffnen wir unsere Runde noch einmal für Serientipps oder Warnungen. Worauf freut ihr euch gerade? Was läuft bei euch auf den kleinen Bildschirmen? Was sollte man vielleicht dringend meiden? Wir beginnen mit Anna.
Ja, das passt ganz gut, weil auch ich habe eine True-Crime-Serie in den letzten Wochen gesuchtet, kann man fast gar nicht sagen, weil es sind nur 3 Folgen auf Netflix, eine Serie, die bei uns relativ untergegangen ist, The Witness, die über einen britischen Mord erzählt, aber nicht aus Täterperspektive, sondern aus Opferperspektive. Der damals 2,5-jährige Sohn, der mit ansehen musste, wie seine Mutter auf offener Straße in London ermordet wurde, wird mehr oder weniger fast 20 Jahre begleitet. Damals war das ein Riesending, vor allem der Yellow Press, die das hochgepusht haben, die Polizei, die Jahrzehnte im Dunkeln getappt ist, und diese Perspektive, also wirklich, was macht es mit den Angehörigen, wenn ein Mord passiert, hat mich ziemlich gepackt.
Henrik.
Ich habe nachgeschaut, ich habe im letzten Jahr denselben Tipp abgegeben als Summer Binge, und das mache ich dieses Jahr wieder, weil die 2. Staffel erschienen ist, nämlich bei Netflix The Four Seasons von Tina Fey. Eine absolut warmherzige, sehr witzige und aber gleichzeitig gar nicht weichgespülte Serie. 2. Staffel The Four Seasons.
Danke, Henrik. Susanne.
Ich habe in der Arte Mediathek eine Miniserie gefunden über eine junge Breakdancerin, die nach einer Depression zurück will auf die Bühne und sich einer Breakdance-Crew anschließt. Die Serie heißt Battle, La Réunion. Und genau da spielt die Serie auch, nämlich auf der Insel La Réunion im Indischen Ozean, also französisches Überseedepartement. Mir hat die unglaublich viel Spaß gemacht, sind mit echten Tänzerinnen und Tänzern besetzt, viele Battle-Szenen mit großer Leichtigkeit erzählt, behandelt dabei aber auch durchaus Themen wie Migration, Homophobie auf der Insel. Also eine kleine Serie, die kaum Aufmerksamkeit bekommen hat, die es aber, finde ich, sehr lohnt zu entdecken.
Super Serie, habe ich übrigens auch schon gesehen. Wirklich eine Riesenempfehlung. Ich empfehle trotzdem eine Serie für diesen Sommer, auf die sich Stephen King und Guillermo del Toro einigen können. Widow's Bay bei Apple TV Plus. Sie erzählt von einem Bürgermeister, der sein verschlafenes Inselstädtchen in Neuengland zum Touristenmagneten machen will, mit Cappuccino, WLAN, Instagram. Dumm nur, das Örtchen ist verflucht und es rutscht jede Folge tiefer in den Horror. Es gibt mordende Clowns, Seehexen, Menschenopfer und ein sehr verzweifelter Bürgermeister. Wirklich kein klassischer Grusel, eher Grusel-Comedy. Für diesen Sommer perfekt, Widow's Bay auf Apple TV Plus. Und das war sie, die Sommerausgabe des Serienquartetts. Viel Spaß mit unseren Tipps und Warnungen und vor allem ein großer Dank an die Runde, an Susanne Burg, Anna Wollner und Henrik Evert. Danke euch.
Sehr gerne.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.